Guten Morgen, liebe Geschwister. Heute möchte ich mit euch gemeinsam über einen kleinen Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief nachdenken. Ich habe mich in meinem Dienst in den letzten Wochen mit den Korintherbriefen ein bisschen beschäftigen müssen oder dürfen und habe mich dabei fokussiert mal auf den 2. Brief und habe auch mal nachgeschaut, was das eigentlich war damals in Korinth. Also ich habe gelesen, dass Paulus anlässlich seiner 2. Missionsreise, die ihn dann auch nach Athen geführt hat, dann irgendwann auch nach Korinth gereist ist. Das liegt ungefähr, war knapp 100 Kilometer oder etwas weniger von Athen entfernt. Das war damals eine Handelsmetropole und ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, dort kamen ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen und ethnischen Gruppen zusammen und wahrscheinlich auch ganz viele spirituelle Richtungen waren da vertreten. Und genau dorthin ist Paulus dann gereist, das war das Jahr 50, 51 nach Christus, und hat dort begonnen zu predigen. Später kamen dann noch Titus und Timotheus, glaube ich, waren es, die ihn da unterstützt haben, um die Gemeinde in Korinth aufzubauen. Paulus hat ungefähr 1,5 Jahre dort in Korinth gelebt mit den damaligen Geschwistern und seinen Mitarbeitern und ist dann irgendwann weitergereist. Und nicht allzu viel später bekam er mit, dass es da ein ziemliches Durcheinander gab. Es gab Spaltung, es gab Streit, es gab Diskussionen über das eine oder andere. Und das war der Anlass für Paulus, eben den ersten Brief an die Gemeinde damals in Korinth zu schreiben. Das war so im Jahr 54, also nicht lange Zeit, nachdem er eigentlich aus Korinth abgereist ist, war es da schon ziemlich kritisch. Und dann habe ich mir mal angesehen, was Paulus da eigentlich im 2. Korintherbrief schreibt. Und da wurde deutlich, dass er sich ziemlich wehren muss. Er muss sich wehren gegen Angriffe. Man streitet oder wirft ihm vor, sein Apostelamt nicht recht auszuführen. Man unterstellt ihm im Grunde genommen, dass er mit Spendengeldern, die für die Jerusalemer Gemeinde bestimmt war, nicht korrekt umgegangen ist. Und ja, er hat ganz viele Gegner. Wenn ihr euch erinnert, was ihr im 1. Korintherbrief gelesen habt, dann wird auch klar, dass da nicht nur Beifallklatscher waren, als der Brief vorgelesen wurde. Paulus hat deutliche Kritik an dem Verhalten geübt, was er ja zur Kenntnis bekommen hatte. Und im 2. Brief wird eigentlich sehr gut dargestellt, finde ich, wie Paulus mit persönlicher Kritik und Missverständnissen und Gemeindeproblemen umgeht. Paulus war tatsächlich nach nicht allzu langer Zeit seines Wirkens in Korinth in eine schwierige Situation geraten. Er bekam heftig Gegenwind und das traf ihn. Ihm wurde von den damals verantwortlichen Mitarbeitern in Korinth vorgeworfen, aus der Ferne sehr inhaltsschwere Briefe zu schreiben. Aber bei seinen Auftritten vor Ort schien er aus deren Sicht sehr kraftlos und schüchtern zu sein. Und man bemängelte, dass er über keine besonderen geistlichen Erfahrungen berichtete. Paulus konnte die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen und schrieb seinen zweiten Brief, ca. 55 nach Christus, an die Gemeinde. Und wie zu lesen war, schrieb er diesen Brief unter Tränen. Und wenn ihr euch den Brief mal anseht, gerade die Kapitel 10 bis 13 im 2. Korintherbrief, da springt schon mächtig Enttäuschung hervor. Er ist verletzt, hat aber auch den Wunsch nach Versöhnung. Das verliert er da nicht aus dem Blick. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund des Abschnitts, aus dem ich den jetzt lesen möchte. Aber will schon sagen, eigentlich ist mir nur ein einziger Vers in diesem Abschnitt sehr wichtig, mit dem, über den ich dann nachher auch mit euch sprechen möchte. Ich finde auch diesen zweiten Brief, den Paulus da schreibt, ziemlich emotional. Also das hat mich dann doch überrascht. Ich habe ihn also nochmal wirklich sehr intensiv gelesen und habe empfunden, dass er hoch emotional ist. Also nicht nur emotional, sondern auch leidenschaftlich. Bei all dem Gegenwind, den er da bekommt, geht es ihm um die Sache, an die Christus ihn daran gestellt hat. Er ist schließlich Christus gegenüber verantwortlich. Und deshalb verhält er sich so, wie er sich verhält. Ich möchte 10 Verse aus dem Kapitel 12 lesen. Die ersten 10 Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Paulus geht ja jetzt eben auf die Vorwürfe ein und erzählt natürlich auch darüber in seinem Brief, was er macht. Und hier steigt dieser Abschnitt ein. Da schreibt er Folgendes. Freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemandem. Aber ihr lasst mir ja keine Wahl. Deshalb will ich jetzt diesen Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten, die der Herr schenkt. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder in seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß Gott allein, er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Bei mir selbst aber lobe ich nur meine Schwachheit. Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre ich noch lange nicht verrückt. Schließlich entspräche es der Wahrheit. Ich verzichte aber darauf, denn niemand soll mich überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was er an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören kann. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Dieser Vers 9, an dem bin ich hängen geblieben. wo Christus Paulus in seiner Situation und seiner Bitte anspricht. Aus der Erinnerung holt Paulus hier in dem Text ein Geschehen hervor, das 14 Jahre zurückliegt. Er war damals ca. 40 Jahre alt gewesen. Ob es sich jetzt bei diesem Erlebnis um ein Nahtoderlebnis handelte oder ob er im Gebet eine besondere Offenbarung hatte, das gibt der Text nicht wieder. Und wenn er hier vom dritten Himmel spricht, entspricht das unserem geflügelten Wort vom siebten Himmel, also der obersten Sphäre. So stellte man sich, so las ich das damals vor, die dem Paradies entsprach. Ganz nah war er bei Gott und redete mit ihm. In Worte ließ sich das Gespräch aber nicht fassen. Vor einigen Jahren habe ich mal in einem Fernsehbeitrag eine Frau reden gehört, die von einem Nahtoderlebnis berichtete. Sie war in jungen Jahren in einer Klinik, musste sich einer komplizierten Operation unterziehen und sie erzählte, wie sie sich in Licht gehüllt fühlte und dass ein unaussprechlicher Friede über sie kam. Und sie berichtete dann weiter, dass sie ziemlich enttäuscht war, als sie wieder zurück musste in ihr Leben. Schließlich wartete ja ein Baby dringend auf sie. Zu schön war es wohl in diesem Licht gewesen. Und vielleicht hatte Paulus den dritten Himmel so ähnlich erfahren. Nun machen wir nicht alle, und das denke ich doch gut, Nahtoderfahrungen. Doch diese ganz besonderen Erlebnisse können wir auch in unserem Alltag wiederfinden. Es sind genau die Momente, in denen wir glücklich sind und uns in Harmonie mit unserer Umgebung empfinden, wo wir uns frei fühlen, am richtigen Platz und geliebt. Ja, wo wir vielleicht auch mal die ganze Welt umarmen könnten und alles Leid weit weg zu sein scheint. Interessant ist auch hier im Text, Paulus spricht von sich in der dritten Person, als wenn er nur Zuschauer bei diesem Geschehen gewesen wäre. Für mich bringt er damit zum Ausdruck, seinen Zustand nicht selbst herbeigeführt zu haben und nicht das handelnde Subjekt gewesen zu sein. Er wurde, so wie er das da empfand, von Gott beschenkt. Paulus wurde aber auch sehr schnell wieder geerdet. Durch einen Stachel im Körper, heißt es in einer anderen Übersetzung. In der Übersetzung, die ich eben vorgelesen habe, spricht der Text, dass ein Engel des Satans ihn mit Fäusten traktiert. Ich will mal bei diesem Stachel im Fleisch bleiben. Den Text können wir nicht genau entnehmen, was er mit diesem Stachel genau meinte. War es eine körperliche Krankheit oder vielleicht eine seelische Erschöpfung, wie dem auch sei. Ich denke, diese Formulierung kann uns helfen, damit wir uns alle darin wiederfinden können, vielleicht mit unseren körperlichen oder seelischen Schmerzen, der Not in schwierigen Lebensphasen. Egal, um welchen Stachel es sich handelt, bewirkt er drei Dinge. Erstens die Erkenntnis, noch nicht im Himmel zu sein. Zweitens Demut, weder die Höhe noch die Tiefe selbst in der Hand zu haben. Und der dritte Aspekt ist zu ringen und zu kämpfen um das Leben, in das Gott mich hier gestellt hat. An dieser Stelle können wir erkennen, dass Paulus, ja, selbst Paulus hier keine Gebetserhörung erhalten hat. Ich persönlich kann mich in diese Situation hineindenken und auch wiederfinden. Ich bete schon für ein bestimmtes Anliegen ganz viele Jahre. Ganz viele Jahre. Und nichts tut sich. Scheinbar. Aber deshalb gebe ich nicht auf. Paulus hörte Jesus, wie er ihm auf seine Bitten antwortete. In unserem Text ist ja von dreimal, dass Paulus Jesus gebeten hat. Und was Jesus hier dem Paulus antwortet, mit diesen Worten antwortet er mir und uns allen. Gerade wenn wir in kritischen Momenten mit zitternden Knien im Leben unterwegs sind und vielleicht auch ziemliche Angst haben. Jesus sagt dir, mir und damals Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Diesen Satz möchte ich durchbuchstabieren. Du brauchst nicht mehr. Ja, was braucht denn der Mensch? Ich habe zunächst einmal identifiziert 4 Bs. Behausung, Beziehung, Brot und Beschäftigung. Und was braucht ein Christ zusätzlich? Nun, wenn man den Korinthern Recht geben will, braucht man ekstatische Erfahrungen, die wären halt wichtig. Paulus macht ihn aber deutlich, dass es das nicht ist, was wir als Christen brauchen. Paulus sagt, Jesus ist wichtig. Jesus allein ist wichtig für unser Leben. Und den sollten wir mit beiden Händen noch wirklich festhalten. Und deshalb, so wie Paulus es hier ausführt, kann er nichts mehr anderes fassen als Christus allein. Das hat mich daran erinnert, als wir unser altes Gartenhaus abgerissen haben. Da lag jede Menge Zeug drin. Ihr kennt das ja wahrscheinlich aus euren Gartenhäusern auch oder Kellerräumen. Da wird immer was reingeschoben und irgendwann, wenn man wirklich mal daran muss, dann wird man schnell merken, oh ja, ich musste ausmisten, das alte Gartenhaus. Jesus wirklich zu fassen, das ist für mich so, dass ich immer wieder in mein Leben schauen muss und ständig aufräume. Ich muss immer wieder sortieren, wie meine Prioritäten sind. Ich muss schauen, was meine Seele letztendlich vermüllt. Wenn ich dafür sorge, dann werde ich Jesus auch immer besser in den Blick bekommen. Und diese Worte, die Jesus hier in unserem Text zu Paulus sagt und die für uns auch relevant sind, sind nicht für den 7. Himmel bestimmt, sondern für unser alltägliches Leben. Da werden sie wirksam. Und Jesus will uns nicht hier die Lebensfreude abwürgen, sondern er will uns vielmehr ermutigen. Er will uns ermutigen, gerade dann, wenn wir krank sind, Sorgen haben oder verzweifelt sind. Genau dann wirkt Jesus. Und in solchen Momenten wird unsere Hand niemals ins Leere greifen. Du brauchst nicht mehr als Jesu Gnade. Wir haben ja eben in dem einen oder anderen Liedtext, und Klaus, du hast ja auch darüber gesprochen, Gnade. Wenn man da mal in das Wort Gnade ein H in die Mitte setzt und das Wort so geschrieben würde, dann wäre das Wort selbsterklärend. Gnade ist, wenn Gott uns nah ist. Gott ist uns tatsächlich nah, gerade in unseren schmerzhaften und dunklen Stunden, die sich anfühlen, als hätten wir auch so einen Stachel im Körper oder in unserer Seele. Jesu Kraft kommt, heißt es hier in Vers 9. Und wenn wir mal ehrlich sind über die Kraft in unserem Leben, denken wir erst dann nach, wenn wir keine Kraft mehr haben, ne? Sind wir verzagt, verunsichert, ängstlich oder kleingläubig, dann raubt uns dieser Stachel die allerletzte Kraft. Dann sind wir irgendwo am Grund angekommen. Scheinbar. Aber genau in diesem Moment schaltet sich Jesus mit seiner Kraft zu. Weil seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Wir sollten da schon auch Jesu wirklich beim Wort nehmen. In unserer Schwäche kommt genau zum richtigen Zeitpunkt diese göttliche Kraft in unserem Leben voll zur Geltung. Am schwächsten Punkt kommt also Jesus in unsere Ohnmacht hinein. Und wenn wir denken, dass wir am Endpunkt angekommen sind, ist das kein Endpunkt, sondern mit Jesus ist das ein Wendepunkt. Und er wird uns einen ganz neuen, anderen Weg, den wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, aufzeigen. Jesus verändert uns. Er lässt uns bescheidener von uns denken und auch bescheidener von unseren Möglichkeiten. Und er öffnet uns auch Mitgefühl für die anderen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Was also braucht der Mensch, um die Frage nochmal zu stressen? Die vier Bs, die ich eben genannt habe, könnten Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger sein. Doch der wichtigste an unserer Hand ist der Daumen. Und der steht für mich für Jesus. Den brauchen wir. Von ihm hängt ab, ob wir unser Leben in seinen widersprüchlichen Schattierungen auch wirklich anpacken können, ob wir das schaffen können. Er ist es, der uns Gnade schenkt durch seine Nähe. Kraft als Motor, wenn unser Lebensmotor ins Stocken gerät. Und er schenkt uns Stärke da, wo wir schwach sind. Also lass auch du dir von Jesus sagen, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und mit dieser Zusage von Jesus kannst du dich auf den Weg machen. Egal, wo dein Weg dich hinführt. Jesus ist da und auf ihn und seine Aussagen kannst du dich stützen. Denn Jesus hält Wort. Amen.